Guten Abend hier im Anlagencafé. Eine Premiere im Rahmen unserer Reihe Literatur live. Ich bin auch ganz aufgeregt und ich konnte überhaupt nicht abschätzen, ob Menschen hierher kommen. Und deswegen bin ich jetzt ganz glücklich, dass so viele gekommen sind. Es ist genauso, wie ich es mir gewünscht habe, hier in diesem wunderschönen, gemütlichen Rahmen. Also ganz herzlich willkommen hier. Aber Sie sind natürlich nicht wegen dem wunderschönen Rahmen da, sondern wegen unserer Autorin Nora Bossong, die ich sehr, sehr herzlich begrüße. Sie ist aus Berlin eingeflogen, wo sie gestern noch die Wahlen beobachtet hat. Von Berlin aus kann sie vielleicht gegen später noch was dazu erzählen. Literatur live hat ja eine kleine Extraserie junge Literatur aufgelegt. Nino Haratischvili war da, Nora Bossong, es kommt noch Reinhard Kaiser-Mühlecker und Abbas Kider. Und ja, aber erstmals nun hier im Anlagencafé und erstmals sind wir live on air über Radio Störfunk. Das heißt, ich grüße die Welt da draußen, die uns zuhört. Per Livestream sind wir überall erreichbar oder zu hören. Normalerweise wäre jetzt auf Störfunk die Kinosendung von Katrin und Wolfgang, Super UFO. Also alle, die jetzt die Kinosendung erwartet hatten, nein, wir sind hier mit Literatur live on air. Und ja, an der Stelle möchte ich die Katrin Weiß auch kurz noch vorstellen. Ich kenne sie eben als Hörerin von ihrer Radiosendung Super UFO, wo sie sehr spannend über Kinofilme berichtet, die rezensiert. Und da dachte ich, ja, sie. Und sie hat auch eine Literaturaffinität. Ich habe heute erfahren, ihre Mutter war Buchhändlerin hier in Schwäbisch Hall. Also auch der Draht zur Literatur ist bei ihr da. Zu Nora Bossong nur ein paar Stichworte. Krustel. Sie ist 1982 in Bremen geboren, ist auch dort aufgewachsen, in Bremen und in Hamburg, studierte Kulturwissenschaft, Philosophie und Literatur an den Universitäten Leipzig, Potsdam, Berlin und in Rom. Wie schön. Sie hat schon mehrere Bücher veröffentlicht, trotz ihrer jungen Jahre, 2 Gedichtbände und ich glaube 3 oder 4 Romane.
Ich habe auch den Überblick verloren. Ich glaube, 4 mittlerweile.
Hat auch schon diverse Preise bekommen. Der Peter-Huchel-Preis war Writer in Residence in New York und auch an einer chinesischen Hochschule in Nanjing. Texte von ihr erscheinen aber auch in der Zeit Online. Sie hat eine Kolumne Freitext in der Taz und anderen Publikationen. Sie schreibt auch Reportagen, beispielsweise Schnelle Nummer ist erschienen, eine Reportage über Stundenhotels, eine Kulturgeschichte der käuflichen Liebe. Also solche Dinge macht sie auch noch. Also wirklich extrem vielseitig. Und heute stellt sie uns im Gespräch mit Katrin Weiß ihr neuestes Buch vor, 36,9 Grad, zu dem ich jetzt nichts weiter sagen werde. Und ja, einfach nochmal ganz herzlich willkommen Ihnen allen und ganz herzlich willkommen nochmal unserer Autorin. Und jetzt gebe ich einfach das Mikro weiter.
So, das hält ja. Ja, Frau Bossong, also vielen Dank, dass Sie heute hergefunden haben und Sie auch alle. Ja, wir hatten jetzt gedacht, bevor Frau Bossong loslegt, und wir sind natürlich alle schon gespannt, wie die Flitzebogen, wie sie aus 36,9 Grad vorlesen wird, gerne noch 1-2 Fragen zum Inhalt des Buches. Also es gibt 2 männliche Hauptprotagonisten, einmal Anton Stöver, ein gefallener, narzisstischer Professor, würde ich sagen, von seinem Charakter her. Und es gibt Antonio Gramsci, eine mir bis zu diesem Buch unbekannte, schillernde Figur eigentlich des italienischen Kommunismus der 1920er, 1930er Jahre. Und Sie stellen diese beiden vor. Wir begleiten Sie eine Zeit lang. Gramscis Geschichte wird ausführlicher beschrieben. Die Frage, so wie Frau Berger ja sagte, Sie haben ja auch in Rom teilweise studiert, sind Sie da Gramsci begegnet? War er der Start des Buches 36,9 Grad oder fanden Sie diesen narzisstischen, möchte gern Professor so interessant?
Mir wurde gesagt, ich muss ganz nah ans Mikrofon rangehen, deswegen bin ich
hier so ein bisschen am
Rumfriemeln.
Genau, unbedingt sich so hinfriemeln, wie Sie es brauchen.
Ich glaube, so geht das ganz gut. In der Tat stand Antonio Gramsci am Anfang, den ich allerdings schon, habe ich in Rom studiert, vor 2009, glaube ich, 2008 war das, glaube ich. Und da habe ich aber Antonio Gramsci schon wieder getroffen. Also er war mir irgendwie aus meiner Pubertät geläufig als Name. Ich wusste noch nicht so richtig viel über den. Ich wusste nur, dass mein Vater unbedingt dieses Grab besuchen wollte in Rom. Und dann stand er da und ich habe mir den Namen gemerkt. Und später habe ich einen Poster in der WG einer Schulfreundin gesehen, wo auch Antonio Gramsci drauf war. Und als ich in Rom war und verzweifelt auf Zimmersuche und Hörsaalsuche und eigentlich alles nicht geklappt hat, fand ich zumindest die Bücher von Antonio Gramsci in den Buchläden und entdeckte ihn da für mich. Also zum einen als sehr faszinierender, kluger Denker, der sehr viel vorausgedacht hat, der sehr kritisch auch sozusagen die Veränderung in die Nachrevolution in ihrer Zeit in Moskau beobachtet hat, natürlich den Faschismus beobachtet hat, und jemand, der auch eine extrem spannende Lebensgeschichte hat. Und da war eigentlich für mich klar, dass ich dachte, ich würde sehr gerne über den eigentlich mal einen Roman schreiben. Hab mich das dann aber damals nicht getraut, weil ich dachte, Antonio Gramsci, welcher Verlag nimmt das mit offenen Armen? Und mir war aber auch klar, dass ich es in die Jetztzeit ankoppeln will. Und da war dann Anton Stöver jemand, der während der Arbeit an dem Roman sehr oft sein Gesicht gewechselt hat. Also es war am Anfang ein sehr schüchterner, ebenfalls erfolgloser Wissenschaftler. Mittlerweile ist er ja nicht mehr ganz so schüchtern, sondern eher aufdringlich.
Ja.
Und ich glaube, dieser Wissenschaftszeichen, ich schrieb da auch zeitgleich an meiner Magisterarbeit. Ich glaube, der Frust, der Universitätsfrust kam da auch noch ein bisschen rein. Diese Vorstellung, oh mein Gott, vielleicht muss ich noch promovieren, wenn ich nicht aufpasse und lande dann in so einer Karriere. Da habe ich es mir dann schön schlecht geschrieben. Gleichzeitig sind sie mir schon beides wichtige Figuren. Antonio Gramsci ist sicherlich die sympathischere Figur, aber ehrlich gesagt können unsympathische Figuren ja, ich weiß nicht, ich mag zum Beispiel Thomas Bernhard ab und an ganz gern lesen, da sind die Figuren ja auch nicht alle die allersympathischsten Zeitgenossen, die man sich vorstellen kann. Also ich habe schon auch Gefallen an unsympathischen Protagonisten.
Ja, sie hat mir auch mal von sich gesagt, sie sind gerne ein bisschen auf der widerspenstigen Seite der Literatinnen, zu sagen, dass man den Leser, die Leserin so ein bisschen kitzelt und es ihnen nicht zu leicht macht. Und das passt jetzt eigentlich gut zur zweiten Frage von mir. Sie haben ja wirklich sehr gleichberechtigt beide Personen in dem Buch 36,9 Grad ja bearbeitet, vorgestellt, sie begleitet. Und das sind ja, einerseits gibt es viele Parallelen natürlich, auch gewollt, andererseits auch natürlich sehr unterschiedliche Charaktere. Und man wechselt ja als Leserin, als Leser von einem zum anderen durch die Kapitel. Haben Sie denn dann stringent erstmal Gramsci zum Beispiel geschrieben oder dann Stöver oder sind Sie selber so gesprungen, wie das Ihr Buch 36,9 Grad macht?
Ich bin während des Schreibens schon gewechselt zwischen den beiden Figuren, aber es ist sehr unterschiedlich entstanden. Also teilweise sind die Kapitel länger durchgeschrieben, also längere Passagen, die einfach am Stück entstanden sind. Und dann später habe ich sozusagen so komponiert, wenn man das so hochtrabend sagen will, aber so die Übergänge sind ja schon aufeinander abgestimmt und geschaut, welche motivischen Übergänge es gibt, welche Kontrastszenen möglich wären und so. Also, dass ich dann im Nachhinein sozusagen die Zusammensetzung bestimmt habe. Mhm. Und ich muss sagen, dass natürlich Antonio Gramsci, es liegt natürlich auch in der Natur der Sache, den gab es ja tatsächlich. Also da war für mich relativ klar, wie diese Person ist oder war. Und ich habe mich halt immer weiter eingelesen. Und bei Anton Stöver, das habe ich ja gerade schon gesagt, der hat sich schon gewandelt im Schreibprozess. Das heißt, da sind dann auch mal 50, 80 Seiten wieder rausgefallen. Auch
viel Arbeit, oder? Ja.
Ja. Aber genau, also da habe ich dann teilweise, also irgendwann auch mal so einen kompletten Neustart gemacht und ihn ganz umgeschrieben. Am Anfang hatte er zum Beispiel auch keine Ehefrau und die bekam er dann erst im Laufe der Zeit.
Aber die ist natürlich
die, die arme Aspekt, Ehefrau, ja. Muss man sagen. Ich glaube, sie wäre ganz froh gewesen, wenn sie dieses Schicksal nicht getroffen hätte.
Übrigens mit dem wunderbaren Namen Hedda, finde ich einen ganz tollen Vornamen. Kleines Detail.
Ja, so ein Ibsen-Vorname. Nora konnte ich ja schlecht nehmen.
Ach, wieso? Ja, dann würde ich doch sagen, das sind erstmal so ein paar gute, wichtige Vorinformationen. Und wir freuen uns jetzt auf Ihre Lesung.
Ja, vielen Dank. Ich werde aus beiden Passagen oder aus beiden Handlungssträngen etwas lesen. Bisschen mehr aus Anton Stövers Passage, was damit zu tun hat, dass ich gern auch nochmal nicht nur in die 20er und in die Jetztzeit, sondern auch nochmal in die 70er, 60er, 70er Jahre springen möchte, weil Antonio Gramsci da auch eine gewisse Bedeutung hatte. Der Alte öffnete mir im Bademantel die Tür. Seine Füße steckten in Pantoffeln mit pompösen Quasten, ein scharlachroter Schal lag wie eine Stola um seine Schultern. Und sein Lächeln war elegant und schüchtern und irre. Der Dottor aus Deutschland, piacere, piacere, piacere. Gebetsartig wiederholte Professor Brevi die Bekundung seiner Freude und schlurfte mit majestätischer Langsamkeit vor mir her einen langen Flur entlang, von dem diverse Zimmer abgingen, alle mit Antiquitäten und Nippes vollgestellt. Die Wohnung machte einen herrschaftlichen Eindruck von einer Herrschaft allerdings, die mindestens 100 Jahre zurücklag. Ich roch Naphthalin und Lavendel, hinter einer der Glastüren huschte ein Schatten vorbei, der Alte blieb stehen. Il dottor Stöver è venuto, cara. Und zu mir gewandt erklärte er, meine Haushälterin Gabriela. Er lächelte und errötete leicht, die Tür öffnete sich und ich sah auf eine winzige, in ein rotes Abendkleid gehüllte alte Dame. Das Kleid mochte ihr einmal gepasst haben, vor 20, 30 Jahren vielleicht, nun hing es weit und schwer auf ihrem Rosinenkörper. »Oh, ist es Besuch gekommen?« fragte die Dame in einem sardischen Tonfall und sah Brevi hilfesuchend an. »Aber Pippo, ich habe mir noch gar nicht die Haare gemacht.« Und schon war sie wieder hinter ihrer Glastür verschwunden. Wir hörten sie unruhig auf- und abgehen. Brevi nickte bedächtig, dann entschied er, wir müssen weiter, als brächen wir zu einer Expedition in ein entlegenes Land auf. An den Wänden des Zimmers hing eine Tapete mit vergilbtem Blumenmuster. Gerümpel war als Mobiliar in den Raum gestellt. Brevi blickte sich um, prüfend, ob er mir etwas zeigen, ein Möbelstück hervorheben könnte, doch er fand nichts. »Ihnen gefällt das Zimmer?« fragte er schließlich nur. »Und wie?« beteuerte ich. Brevi wiegte zufrieden den Kopf. »Also dann, und zum Instituto Gramsci sind es von hier aus nur ein paar Minuten.« Er schloss die Tür und ließ mich im Halbdunkel allein. Licht fiel spärlich zwischen den Lamellen des Fensterladens in den Raum. Eine Sprungfeder stöhnte, als ich mich aufs Bett setzte. Es stank nach Schimmel und Rost. Der Fensterladen ließ sich mit etwas Gewalt aufstoßen. Unter mir drehte ein Mann auf einer Vespa-Kreise. Am Bordstein zersplitterte eine Flasche. Kurz sehnte ich mich nach Göttingen zurück, nach unserer sanierten Wohnung im Inneren eines Fachwerkhauses. Die geräuschlosen Straßen vermisste ich, den geputzten Stadtkern mit Gänseliesel und Lichtenberg, Reformhäusern und Dekoläden, die Studenten auf den Holzbänken vor dem Tennis. Den Palazzo als Anheimeln zu beschreiben, wäre übertrieben gewesen. Ein Wind schief durch das Jahrhunderte geschippertes Gebäude, in dem es überall leckte und bröckelte, und mir wurde klar, dass Errungenschaften wie Fensterisolation und Kaltschaummatratzen vergleichsweise jungen Datums waren. In meinem Koffer suchte ich nach einem weißen Oberhemd, das die Fahrt unzerknittert überstanden hatte. Als ich es übergezogen hatte, fühlte ich mich ein wenig besser, geordneter. Vor dem Spiegel, der an der Wand mehr schwankte als hing, band ich mir die Krawatte, betrachtete mein Gesicht, die Krähenfüße an den Augen, die geplatzten Äderchen am Nasenrand und registrierte eine Bewegung in der linken Spiegelecke. Ich zog das Krawattenende durch die Schlaufe und schon kroch er näher, rückte heran, war da. Gramsci. Er stand dicht neben mir, keine anderthalb Meter groß, schaute durch seine kreisrunden Brillengläser auf den blindfleckigen Spiegel, als blicke er durch eine Fensterscheibe. Er sah weder sich noch mich, aber ich sah uns beide, wie wir fast brüderlich nebeneinander standen. Ich überragte ihn, aber ich überragte ihn nur um ein kleines Stück, eine Handbreit etwa, eine große Hand, aber nur eine Hand. In all den Jahren, die wir schon zusammen arbeiteten, in denen vielmehr ich über ihn arbeitete, waren wir zum vertraulichen Du übergegangen, oder um genau zu sein, hatte ich ihm das Du aufgedrängt, und er hatte keine Gelegenheit gehabt, es abzuweisen. Gramsci, mit vollem Namen Antonio Gramsci, war seit nunmehr über 70 Jahren tot. Man muss ihn sich ein wenig untersetzt vorstellen, eben nicht groß geraten, aber die großen Gedanken entstehen nicht in der Höhe, sondern in der Tiefe oder so könnte man sagen in der Breite. Und die hatte er. Eine ungewöhnliche Breite, die sich nicht um die Hüften herum ansetzt, über den Gürtel oder den Hosenbund hinauslappt und rund um den Nabel herum anschwillt. Ihm wuchs sie unterhalb des Nackens, zwischen den Schulterblättern und unter dem Brustbein. Es mag sein, dass ein Sturz der Grund für all das war. Das Hausmädchen stritt es vehement ab und gab es am Ende doch zu. Sie hatte ihn fallen gelassen, den dreijährigen Gramsci, und sein Wachstum missachtete seither jede Regel. Während die anderen in die Höhe schossen, manche mehr, manche weniger, hatte er es bald aufgegeben und richtete sein Interesse auf Entfernteres. Auch in seinen Gedanken begab er sich nun auf Abwege und kehrte bis zuletzt nicht zurück. Der kleine Nino. Wenn jemand klein war und ausgerechnet als Mann, wenn er so wenig maß, dass es den anderen wie eine Verwachsenheit erschien, dann sollte er sich entweder an einem bestimmten Punkt des Lebens von der Sinnlichkeit verabschieden und je früher, desto besser, desto weniger Quälerei. Dann sollte er sich ein Gehäuse aus Gedanken bauen oder vielmehr wachsen lassen, wie es die Schnecken tun, und sich dort hinein zurückziehen. Das war die eine Möglichkeit. Oder aber er trainierte sich ein solches Übermaß an Sinnlichkeit an, dass sie die Umgebung stutzig machte, dass man nicht mehr aus noch ein wusste und niemand mehr sah, wer er war oder was oder wie groß. Der eigene Körper musste unter steter Spannung stehen, ein Fluoreszieren der Nerven, ein ansteckendes Zittern. Es war eine übertriebene Wärme, die von diesem in jenen Körper floss, ihn ansteckte wie ein Feuer, das vom einen aufs andere Haus übersprang. Und irgendwann lag die ganze Stadt in Asche. In diesem Sommer war ich 46 Jahre alt, und je näher ich an die 50 herankam, desto häufiger sah ich meine Kontrahenten um mich herum einknicken. Sie wurden beleibt oder gänzlich mürbe, spröde oder übermütig. Ihre Körper verkamen unter schlecht geschnittenen Jacketts, und ihre Hände, mit denen sie den Arm einer jungen Frau zu berühren trachteten, begannen bereits auf dem Weg dorthin, mitten in der Luft, zu schwitzen. 46 also, und Hedda hatte vor 2 Jahren schon behauptet, meine Haut würde weicher, meine Arme geben auf eine seltsame Art nach. Ich glaubte das zwar nicht, ich vermutete, dass Hedda etwas an mir zu erkennen meinte, was ihren eigenen Körper betraf, denn ich spürte es ja. Ich spürte es von ihren Schultern abwärts, ich spürte es an ihrer Taille, ihrem Bauch, den Hedda mit tiefen Muskulaturübungen zu traktieren versuchte. Aber es waren nicht die tiefen Muskeln, es war ja nicht einmal das Fett, von dem Hedda nie viel gehabt hatte. Es ist das Alter, Hedda. So einfach ist das. Mein Körper hatte sich bisher den Jahren widersetzt und ich meinte zu wissen, weshalb. Es war für mich auf tiefere Art notwendig, geschmeidig zu bleiben, denn sollte ich tatsächlich einmal altern, dann würde ich wieder so groß, wie ich es einmal gewesen war, würde zurückschrumpfen in die vorpubertäre Zeit, da die Jungen mich über den Schulhof geschubst und die Mädchen nicht einmal über mich gelacht hatten. Nicht einmal das. Jetzt, nachdem ich ein Leben lang neben Gramsci hergetrottet war, er mich verdeckt hatte, getreten, in die kleine Form gezwungen, jetzt war es an ihm, dass er mir einmal, ein einziges Mal zumindest, beistand. Hinter mir lagen Wochen und Monate voller Vorwürfe und Verweigerung, voller Irrsinn und Getöse, ach was, Jahre waren es am Ende gewesen und es rauschte in meinen Ohren. Ich musste zur Besinnung kommen und dorthin, das wusste ich, kam ich nicht mehr allein. Das Instituto Gramsci lag in der Via Sebino, tatsächlich nur einige Straßen von Brevis Wohnung entfernt, doch schon in der Villa Tolonia wurden meine Schritte langsamer. Kurz schloss ich meine Augen. Um mich hörte ich warmes Stimmengewirr und ich dachte an den Bibliothekar im Institut. Jenes letzte Exemplar sowjetrussischer Volkskunst, das einem nicht von der Seite wich, sobald man eines seiner geliebten Bücher in der Hand hielt. An einer Fliederhecke vorbei bog ich in die Via Sabino. Zwischen Bankfiliale und einer Parfümerie lag es, das Institut, das eher an ein Militärgelände als an eine Bibliothek denken ließ. Eine Kamera erwiderte kaltäugig meinen Blick und am Klingelschild war nur Fondazione zu lesen, als wolle man geheim halten, um welche Stiftung es sich hier handelte. Ich starrte auf die Klingel und fühlte mich unsäglich erschöpft. Wollte mich nur noch vor dem Metalltor ausstrecken und schlafen, bis jemand öffnete, oder ich würde einfach dort liegen bleiben, trotzig bis zum nächsten Morgen. Woher sie gekommen war, ob aus dem Institut, aus einem Hauseingang oder einfach die Straße herunter, konnte ich nicht sagen. Sie trug einen Poncho bei dieser Hitze und überquerte die Straße. Ihr Haar war lockig und kinnlang und wippte im Takt ihrer Schritte. Sie ging nicht schnell, aber auf eine bemerkenswerte Art lebendig. Nichts Träges, nichts Verlegenes. In der Hand trug sie eine Tüte. Punto il suo supermercato. Der Poncho war milchweiß mit einem braunen Muster am Saum. Jemand hupte, ich drehte mich um und sah die Frau zwischen zwei parkenden Wagen verschwinden. Das Auto bog um die Ecke, die Straße war leer. Nur die Frau und ich und das monotone Tapsen eines Gummiballs gegen eine Hausmauer. Als sie an der Via Nomentana stehen blieb, sah ich zum ersten Mal ihr Profil. Die Konturen weich und dunkel, ihre Nase gerade, aber nicht perfekt. Ihr Mund voll, ohne anrüchig zu wirken. Die Ponyfransen berührten ihre Augenbrauen, gleich würde sie dagegen pusten, dachte ich. Da wandte sie sich ab und ging weiter. Wir überquerten die Via Nomentana, sie vorweg nach links abdriften, dann auf der anderen Straßenseite zurück nach rechts eilend, als hätte sie ihren Verfolger gewittert. Dieser Poncho, dieser Pony, diese Frau, das war ja Unsinn. Natürlich empfand ich etwas für Frauen, für einige von ihnen, unter gegebenen Umständen sogar für einige mehr, aber ich ließ mich nicht von ihnen auf der Straße abfangen, von einem Haarschnitt, von südamerikanischer Folklorekleidung. Der Poncho hielt vor einem Mülleimer, eine Hand kam unter der Alpaka-Wolle hervor, kleine, von der Sonne gebräunte Finger, die sich im Winter zu einem matten Olivton auffällen würden. Was ging mich ihr Winter an? Sie stieß eine leere Zigarettenschachtel hinein, spätestens hier hätte ich umdrehen sollen. Die Fahrlässigkeit ihrer Bewegung und dann die Marke Marlboro. Sie schlenderte weiter, ich hinter ihr her, in die Biegung um die Villa Paganini hinein. Ein Herrenausstatter und ein Restaurant, vor dem ein dreirädriger Lieferwagen hielt, waren zwischen die Wohnhäuser geraten. Die Tomaten glänzten sämig in den Paletten, zwei waren zu Boden gefallen und zerplatzt. Die aufgerissene Haut, das übers Pflaster gespritzte Fruchtfleisch und der Abdruck ihrer Schuhe darin. Das Fiepen eines Mobiltelefons schreckte mich auf. Sie zog es hervor und betrachtete das Display eine Weile, ehe sie den Anruf annahm. »Hallo?« Ein wenig grau, darunter der helle Ton einer Mädchenstimme. »Aber ich habe es dir doch gesagt.« Sie fuhr sich durchs Haar, trat gegen Luft. »Das war nicht unsere Abmachung.« Sie wandte mir ihr Gesicht zu, dunkle, schmale Augen, darüber die zynischen Bögen ihrer Brauen. Und dann brach sie ab in geschmeidige Zerknirschung. »Nein, sag du es mir.« Die Hände in den Hosentaschen mimte ich den ortsunkundigen Passanten, schlenderte ein paar Schritte zurück und besah mir ein Klingelschild, schielte zu ihrem Arm, der vor und zurück schnellte, als schüttelte sie das Phantom, mit dem sie sprach, am Kragen. »Warum, was habe ich damit zu tun?« »Binotti Franceschini Martelli«, las ich. Hinter mir hörte ich ihre Schritte, hartes, rasches Tropfen über Stein. »Brescoli, Frattoni, Nummer in Tröpfeln, Gentile, Nanetti.« Als ich mich umdrehte, war sie verschwunden. Diese Frau wird allerdings wieder auftauchen und eine gewisse Rolle während der römischen Reise von Anton Stöver spielen. Eine Rolle, die vielleicht fast für Anton Stöver zumindest fast noch größer ist als sein eigentlicher Grund, nämlich zu Antonio Gramsci zu forschen. Er ist aus Göttingen geflohen, zum einen, weil seine Ehe ziemlich am Ende ist, er es aber nicht so richtig hinbekommt, aus der verfahrenen Situation rauszukommen. Im Übrigen auch gar nicht mehr genug Geld verdient, um seinen doch recht weitläufigen Lebensstil aufrechtzuerhalten. Also finanziell ein bisschen von seiner Frau abhängig ist, aber gleichzeitig überhaupt nicht der Typ wäre, der sich das je eingestehen würde, sondern sich schon noch als den Hauptverdiener der Familie sieht, was dann dazu führt, dass er immer wieder zu seiner Mutter nach Bremen fährt, um sich Überweisungsscheine ausfüllen zu lassen. Und mit seiner Karriere ist es auch nicht so weit her. Er hat 12 Jahre an der Uni verbracht. Kurz vor der Verbeamtung hat man sich dann von ihm verabschiedet. Er schreibt mittlerweile für eine Göttinger Tageszeitung, aber auch nicht allzu oft und nicht mit allzu hohem Einkommen. Also alles in allem passt die Realität von Anton Stöver nicht so richtig zu seinem Selbstbild. Tatjana, diese junge Frau, die er zumindest Tatjana nennen wird, scheint ihm eine Art Rettungsanker zu sein. Aber jetzt gehe ich ein paar Jahrzehnte zurück zu Antonio Gramsci, Moskau in der 20er Jahre. Antonio Gramsci hat ja in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag. Ich habe hier noch so auf einer Lesung von einem Zuhörer so ein wunderschönes Zeitungsseite geschenkt bekommen, 25 Jahre alt mittlerweile. Da hatte Antonio Gramsci den 100. Geburtstag. Da hat man auch noch mehr über Björn Engholm geredet. Und die Frage war, was kann Björn Engholms Partei von Antonio Gramsci lernen? Dieses Jahr haben sie leider nichts gebracht, aber vielleicht zum 150. Geburtstag. Ein Birkenwald einige Kilometer vor Moskau. Ein Mann im weißen Kittel, der mit gravitätischem Ernst über die Parkwege der Anlage schreitet. Vor der Hecke leuchten Patienten in hellen Kleidern. Sie sind gerade zu einem Spaziergang im Freien aufgebrochen. In 2 Stunden werden sie von Pflegerinnen in Gewahrsam genommen werden. Es ist der Sommer des Jahres 1922 und Hochwürden Oberarzt prüft im Inneren des Gebäudes seine Patienten auf Herz und Nieren und vor allem auf die Seele. In Silberwald gibt es Katatoniker und Hospitalisten. Es gibt Nervöse und Rheumatiker, Traurige und jene, die einfach nur fliehen wollten. Vor der Revolution und was nach ihr kam. Ein Mann erdrückend russisch-orthodoxer Prägung ist hier untergebracht, der vom Aufstehen bis zum Schlafengehen mit dem Kopf nickt und auch im Bett noch tock, tock, tock gegen die Wand. Eine Frau, die von ihrer Kindheit in Nowosibirsk spricht, dabei, so berichten die Akten, hat sie das Moskauer Umland nie in ihrem Leben verlassen. Es gibt Zimmer, die so karg geblieben sind, wie sie bezogen wurden. Ein Feldbett an die Wand gerückt, eine schubbernde Decke darüber gebreitet und in einer Ecke gekauert der Patient, als wünsche er nur, von Hochwürden und dem Rest der Welt übersehen zu werden. Es gibt Zimmer, die mit Blumenschmuck so hoch dekoriert sind, dass man meinen könnte, bereits auf der Beerdigung zu stehen. Und dann ist da dieser kleine Wilde aus Sardinien, der seit einigen Tagen in dem linken Trakt wohnt und die Mitpatienten mit seinen Anfällen ängstigt. Der Patient heißt Antonio Gramsci und es spricht sich herum, die Kommentaren habe diesen seltsamen Saden geschickt. Man mutmaßt bei Tisch, wo er die Revolution wohl geführt haben mag. In Italien ist doch, soweit man unterrichtet ist, die Revolution bislang noch ausgeblieben. In Moskau haben sie jedenfalls noch nicht von ihm gehört. Aber Moskau reden wir nicht davon. Hat nicht diese Stadt sie alle hierher gebracht? Die Spuren der Revolution sind noch in den Straßen zu finden. Sie sind in den Blicken der Menschen zu sehen, die erst hochmütig scheinen und sich dann unvermittelt zu Boden senken. Einige Moskauer haben zu stottern begonnen und andere sprechen ununterbrochen laut, als müssten sie gegen Schützlärm anschreien. Menschenmassen, die verwirrt und trotzig ins Leere starren, Straßenzüge, in denen die Passanten wie Verfolgte mit eingezogenen Schultern vorbeihuschen. Diesmal wird die Gesellschaft nicht in ihre alten Gewohnheiten zurückkippen. Sie bleibt auf den Kopf gestellt und wer das nicht glaubt, den hängen die Revolutionäre an den Füßen auf. Der Krieg und der Umsturz haben allen zu lange an den Nerven gezerrt. Die Stadt leidet an Ticks. Eine junge Frau, zart in der Erscheinung, störrisch in ihrer Erschöpfung, ist eine der vortrefflichsten Trägerinnen dieses Leids. Eugenia Schucht mit Namen, Tochter eines Antizaristen, die bereits in ihrer Kindheit Worte wie Deportation und Exil zu verstehen lernte, in 4 Ländern und 3 Sprachen aufwuchs und im Bürgerkrieg für die Revolution gekämpft hat, liegt im Bett und kann nicht mehr laufen. Bei ihrem Eintritt in die KP soll Lenin persönlich für ihre Integrität gebürgt haben und jetzt fühlt sich niemand für ihre Beine verantwortlich, nicht einmal sie selbst. Bei ihren ersten Gehversuchen hält Eugenia sich nah am Zaun. Dem Holz unter dem weißen Lack längst morsch vertraut sie nicht, aber wem oder was vertraut sie schon? Sie ist stur in ihrer Einschätzung und außer Wladimir Iljitsch Lenin hält da kaum etwas stand. Vielleicht noch ihr Vater, aber das wäre noch genauer zu prüfen. In ihrer Familie vertraut sie darauf, zu bestimmen und zu lenken und zu regieren. Sie regiert dieses kleine Viergespann aus Schwestern, von denen eine, Tanja, nun in Rom verloren gegangen ist. Apropos Rom, hat sie da nicht gerade ein paar italienische Worte aufgeschnappt? Sie nestelt an ihrem Baumwolljäckchen und sieht sich um. Da steht der Sarde und spricht mit einem Mann, dessen Gesicht von einer Schiebermütze im Schatten gehalten wird. Weg mit der Mütze, weg mit dem Mann. Sie will sich diesen Sarden genauer und am besten alleine ansehen. Sie hat schon ein wenig über ihn gehört. Man hat ihr genau genommen einige hübsche Anekdoten über ihn zugetragen. Eugenia tritt ein paar Schritte näher und grüßt über den Zaun hinweg. Come bello il tempo oggi, bemerkt sie und der Italiener lächelt. Sie fallen in ein lockeres Gespräch über die verordnete Diät und die Bequemlichkeit der Betten. Die Schiebermütze wird dabei von Eugenia gewissenhaft ignoriert. Der Sarde zeigt sich mild wie eine Meerkatze, die Diät scheint bereits zu wirken. Wie es zugeht in Silberwald? Auch streng gemächlich. Was man hier für gewöhnlich tut? Warten. Und worauf? Dass es mit dem Warten weitergeht. Die Schiebermütze verschwindet mit kurzem Gruß, endlich kann Eugenia ein wenig tiefer bohren. Ihre Hände rutschen am Zaun entlang, mit ihren unsicheren Schritten führt sie Gramsci ein wenig fort vom Sanatoriumsbau, in dem es an allen Ecken und Enden Ohren gibt. Aus Turin kommt er so. Die kommunistische Zeitschrift Ordine Novo hat er dort geleitet, na das ist doch was. Und in der Rebte-Bewegung eine Rolle gespielt, Hochachtung. Bei der Gründung der KPI war er im letzten Jahr auch dabei, allerhand. Gramsci ist 31 Jahre alt in diesem Sommer 1922. Hier in Moskau ist er als italienischer Repräsentant im Exekutivkomitee der Komintern vertreten. Er hat Anfang Juni an der zweiten Konferenz teilgenommen. Wieder einmal hat er bis zur vollständigen Erschöpfung gearbeitet. Eugenia wiegt mitleidsvoll den Kopf. Und es ist klar, dass er so geschwächt in der Komintern nicht sitzen kann. Nein, das sollten sie nicht, findet auch Eugenia. Und sie denkt an Lenin, der im Mai seinen ersten Schlaganfall erlitten hat. Sie mustert Gramsci, diesen kleinen, verbogenen Haufen mit dem milden, durchaus hübschen, durchaus ruhigen Gesicht, das genau jetzt von einem Zucken erschüttert wird. Allerhand. Das war für einen Moment ein ganz anderer, der da vor ihr stand. Seinen Körper habe er nie beherrscht, gesteht Gramsci, aber nun verliere er gänzlich die Kontrolle über ihn, sei ihm zu einem Grad ausgeliefert, der seine politische Arbeit behindere. Eugenia hört ihm zu. Aufmerksam protokolliert sie in ihrem Inneren alles, während er von einem kalten Studentenzimmer erzählt, in dem er Jahre verbracht hat, von einem abgetragenen Anzug, wegen dem er sich nicht mehr auf die Straße wagte. Seit der Gründung der KPI und der Trennung von den Sozialisten arbeite er mehr denn je, er rackere wie ein Besessener für die Partei, erfährt sie von ihm und in ihr tickert es und rattert es und ein endloses Band an Informationen wickelt sich in diesem mondblassen Kopf auf, vermerkt, dass er ausgebrannt ist. Und niedergeschlagen und, ach, er war noch nie in seinem Leben verliebt? Eugenia Schucht ist die erste von drei Schwestern, die sehr wichtig werden für Antonio Gramsci. Es kommen noch hinzu Julia Schucht und Tanja Schucht. Alle drei sehr eigenwillige Personen. Eugenia Schucht vielleicht diejenige, die... Also alle drei politisch, alle drei Kommunistinnen, Eugenia Schucht, aber die am überzeugtesten und auch am stärksten in der Partei integriert. Und man hat das jetzt so ein bisschen auch andeutungsweise gehört, dass sie durchaus politische Interessen auch hat an dieser Bekanntschaft. Es ist wirklich eine Vierecksbeziehung, die diese Frauen mit Antonio Gramsci führen. Also wenn man tatsächlich sich die Originalquellen anschaut, wirkt es ein bisschen, als ob sie alle drei in ihn verliebt gewesen sind. Eugenia Schucht verkuppelt ihr dann aber mit mit seiner Schwester, das wäre noch besser, aber nein, mit ihrer Schwester. Und das ist eine wahnsinnig faszinierende Liebesgeschichte. Zum einen, wenn man sich vorstellt, 31 Jahre lang in keiner Liebesbeziehung gelebt zu haben und dann erwischt es einen so richtig, dann glaube ich, ist der Knall ziemlich groß. Antonio Gramsci ist jemand, wenn man ihm glaubt oder wenn man dem, was er über sich selbst schreibt, glaubt, tatsächlich gedacht hat, dass er gar nicht geliebt werden kann und selbst vielleicht auch gar nicht liebesfähig ist. Das ist eine Frage, die insofern interessant wird, auch für seine Theorie, weil er sie so weit ausdehnt, dass er sich fragt, ob ein Mensch, der nie einen einzelnen Menschen geliebt hat, überhaupt eine Masse von Menschen lieben kann. Also die Masse wieder auseinandernimmt und zurück zu der eigentlichen Beziehung, die man zu Einzelmenschen hat. Und die eigene Liebesfähigkeit eigentlich dann damit als Voraussetzung für überhaupt sozialistische Arbeit auch ansieht. Das ist in der Gramsci-Forschung nicht so im Zentrum, aber ich finde, es ist wirklich eine wichtige Frage, weil sie eigentlich die wirkliche Menschlichkeit vor die politische Theorie setzt. Und das ist ja auch etwas, wenn eine Bewegung dann zu einer reinen Parteiangelegenheit oder zu einer Überbürokratie, im schlimmsten Fall zu einer Diktatur führt, dann kann man doch anmerken, dass man sich die Frage vielleicht hätte früher stellen sollen. Und gleichzeitig ist es eine Beziehung, die immer so doppelbödig ist, also immer auch eine politische Beziehung ist. Und die Frage, die wirklich nicht ganz zu klären ist, ob Eugenia Schucht die beiden verkuppelt hat, einfach um zu erfahren, wie dieser wichtige italienische Kommunist denkt, was er wirklich denkt. Also sozusagen auf dem Kopfkissen erzählt man dann nochmal andere Sachen als in der Sitzung, also ihm sozusagen wirklich in die Gedanken zu kriechen. Auf jeden Fall ist diese Doppelfunktion später, während der 10 Jahre seiner Haft, immer zu merken, wenn er an seine Frau Julia Schucht schreibt, die gleichzeitig immer auch die Chiffre für die Partei ist und man nie ganz genau sagen kann, wann meint er wirklich Julia, wann meint er wirklich die Partei. Die Briefe mussten ja durch die Zensur, einmal durch die faschistische, dann noch durch die sowjetische durch. Und es gibt eine Stelle, wo er eigentlich seiner Frau sagt, dass sie ihn verlassen soll, dass sie sich nach was Neuem umsehen soll, dass sie ihn vergessen soll, dass er es auch nicht mehr aushält, diese sozusagen eigentlich so von ihr vernachlässigt zu werden. Und das kann man in beide Richtungen lesen. Also tatsächlich, sie hat ihm nicht besonders oft geschrieben, weniger oft, als er ihr geschrieben hat. Gleichzeitig hat aber auch die Partei sehr wenig dafür getan, um Antonio Gramsci aus dem Gefängnis rauszuholen. Man muss wirklich sagen, die katholische Kirche hat sich dann noch mehr bemüht als die Partei in Moskau, was schon grotesk ist. Und die Liebesgeschichte ist relativ zentral in dem Buch, aber um sie mal politisch zu erden, wenn sie das Buch dann natürlich alle noch ganz lesen im Anschluss, haben sie schon so ein paar Hinweise. Und damit es jetzt nicht allzu lang wird, lese ich jetzt noch die letzte Passage. Wie gesagt, 60er, 70er Jahre. Da wurde Antonio Gramsci auch in Deutschland einigermaßen viel gelesen. Es gab erste große Übersetzungen. Er war so ein bisschen die Galionsfigur so für einen Eurokommunismus, für einen Kommunismus, der nicht ganz so grau wirkte wie die DDR, sondern vielleicht ein bisschen mehr wie die Toskana. Jetzt muss ich nur noch das Kapitel finden. Aber ich habe es auch schon gefunden. Im Herbst 1967 war meine Mutter eine hochschwangere Intellektuellen-Diva auf einem Biedermeier-Sofa, las Gramscis Gefängnisheft und blickte nach Ustica, Bari, Regina Coeli, auf diese aussätzigen Orte, wo eine Haftanstalt als heimliches Herzstück pulsierte und Gramsci einst seine Schriften verfasst hatte, während die gedanklichen Höhenflüge ihrer Kommilitonen nicht über Frankfurt hinauskamen. Ich weiß, oder zumindest wurde es mir so berichtet, dass in der linken Studentengemeinde eine gewisse Hochachtung vor ihr bestand. Ob aus Sympathien, weiß ich hingegen nicht zu sagen. Darüber schwiegt man sich aus. Mir gegenüber zumindest, dem Sohn dieser Grande Dame der Umwälzung, die im Übrigen Ilsa hieß. Sie gab einen Ton an, der milder als Lenins, aber doch autokratisch genug war, um meinen Vater durch den Haushalt zu scheuchen und die Bremer Linke mit Flugblättern vor die Tore der Klöcknerwerke in Demonstrationszüge und durch Diskussionsrunden. Dass sie nicht ganz unverdient Ansehen genoss, sei hinzugefügt. Gramsci war ihr Säulenheiliger noch eher, als in den 70er Jahren für viele wurde, da aber las sie bereits wieder Bakunin und Kropotkin. Im November 1967 kam mit einigen Komplikationen ihr Sohn, genau genommen ich, auf die Welt. Im Kreissaal mit blutjunger Hebamme und missgelauntem Arzt wäre sie beinahe an mir oder vielmehr meinem störrischen Ausbleiben umgekommen. Sie war somit die erste Frau, die mich nur haarscharf überstand. Mein Vater lief auf den Linoleumfluren auf und ab mit einem zunehmend hinfällig aussehenden Blumenstrauß, war erst zerknirscht über die Verzögerung, dann wusste er nicht mehr ein noch aus, dann reichte es ihm. Er pfefferte den Strauß in einen Mülleimer, rief ein Taxi, das ihn einmal quer durchs Quartier karrte und als sein Gewissen anfing, verrückt zu spielen, zurück vors Krankenhaus. Nicht nur um den Verstand, gleich ums Leben hätte ich meine Mutter beinahe gebracht und das noch vor meinem amtlichen Vorhandensein. Das erzählte sie mir bis heute jedes Jahr zu meinem Geburtstag, vor den Glückwünschen, die dann eher karg ausfielen. Ob aus Rache oder aus plötzlich doch aufbrechender Mutterliebe, Ilsa schreckte nicht davor zurück, mich, als alles überstanden war, nach Antonio Gramsci zu benennen. Tonio immerhin verbat ihr mein Vater. Tonio Stöver, ich bitte dich, nenn ihn doch gleich Thomas Mann. Sie hatte sich von ihm nie viel sagen lassen, aber durchgesetzt hatte er sich in diesem Punkt dann doch und so wurde aus mir Anton, Anton Stöver. Über Perserteppiche steigend und meinen Vater zunehmend in den bürgerlich-marxistischen Haushalt eingliedernd, übersah Ilsa mich die meiste Zeit. Gab mir die Flasche nur hier und da, wickelte mit legerer Verspätung, rauchte eine selbstgedrehte nach der anderen und zuckte die Schultern, wenn ihre Mutter die Hände über dem Kopf zusammenschlug und das Enkelkind umgehend mit Babyseife von all dieser kommunistischen Unordnung zu reinigen versuchte. Was sollte Ilsa denn schon tun? Ihre Interessen richteten sich einfach weniger auf das kleine Stück Mensch da, das auf der Wickelkommode lag, als auf die große Menschwerdung auf ihrem Schreibtisch. Die Revolution war in meinem Elternhaus schließlich ein durchaus gebräuchliches Wort und daran änderte auch nichts, dass sie ein ums andere Mal ausblieb. Nur der kleine Anton Stöver trat ein ums andere Mal ein, jeden Morgen mit grellem Säuglingslachen und nachts, wenn die anderen vor den Klöcknerwerken Flugblätter verteilten, schrie dieser Konterrevolutionär im Kinderbett Ilsa herbei, die meinen Vater schickte, der dann auch nicht so recht wusste, was zu tun war. Ich gab nach, wurde leiser, genügsamer und älter, ließ mich in Kinderläden und in Tagesstätten abschieben, wurde wegen mangelhaften Wachstums ein Jahr zurückgesetzt und bekam als Lohn zur dann endlich doch erreichten Einschulung eine erste, von Palmiro Togliatti besorgte Auswahl von Gramscis Schriften auf Italienisch, obwohl ich kein Italienisch verstand, was Ilsa nicht weiter kümmerte. Ich schleppte schwer an diesem hässlich broschierten Ding, denn ich begriff schon siebenjährig, dass es kein Buch, sondern mein Schicksal war, was sie mir da hatte unterjubeln wollen. Noch während meiner Grundschulzeit zog Ilsa mit Bakunin und Kropotkin schließlich Pico della Mirandola und Thomas von Aquin immer weiter aus dem 20. Jahrhundert davon, aber es blieb Antonio Gramsci, der über meiner Kindheit hing wie ein Schatten. Ich stieß ihn weg, diesen bevorzugten Bruder, aber ich stieß nur durch Luft. Ich wurde älter und sogar ein wenig größer. Ich lernte lesen und bald auch Italienisch, wurde ab meinem 10. Geburtstag in ein Privatlehrerzimmer gefercht, lernte sono, sei, es, siamo, siete, sano, nein, sono, und erfuhr, dass es sich bei meiner Gramsci-Ausgabe beileibe nicht um etwas Vollständiges oder wenigstens organisch Bruchstückhaftes handelte, sondern um eine von Togliatti hübsch stalintreu gesteuerte Zusammenstellung. Obwohl mir das Buch bis dahin recht gleichgültig geblieben war, erboste mich dieser Eingriff so sehr, dass ich einmal wieder das Wachsen vergaß. Mit 11 hänselte man mich noch, mit 12 übersah man mich fast völlig. Als ich zu Beginn des Gymnasiums im Sportunterricht zu den Mädchen sortiert wurde, hatte ich ja nicht vorgehabt, die Größe meines Vaters zu erreichen, aber zumindest Ilsa um ein paar Zentimeter übertreffen wollte ich, die mit mir von ihren 1,69 Meter doch auch etwas mitgegeben haben musste. Immerhin waren wir verwandt. Aber Namen sind stärker als Gene und Vorbilder, vor allem jene, die wir uns nicht selber suchen, sind ein Fatum, was immer wir auch tun. Mein Vater hatte zum Vorbild ohnehin nie getaugt. Er war, solange er bei uns lebte, im Schemen im Arbeitszimmer gewesen. Ein Schatten, der morgens um 5 vor den Klöcknerwerken stand, um die Arbeiter aufzuklären, wie es beim vaterlosen Frühstück hieß. Später, als ich bereits selbst Frühstücksszenarien mied, gestand ich mir ein, dass es wohl eher geschehen war, um Ilsa aus dem Weg zu gehen. Ihren letzten Respekt vor meinem Vater hatte sie vollends und binnen weniger Minuten an einem Vormittag in den späten 70er Jahren verloren, als vor unserer Tür 2 Beamte vom BKA standen. Ein Autokennzeichen hatte sie zu diesem Besuch animiert, wie es in jenem Herbst viele gegeben hatte. Viele Besuche, viele Kennzeichen. Die Polizei tat nichts anderes mehr, als Kennzeichen von Deux-Cheveux und VW-Bussen zu notieren. Frauen in flatterigen Oberhemden, ein halbnacktes Kind im Arm, öffneten ihnen jeden Tag zigfach die Türen und wussten nicht, wie ihnen geschah. Ilsa hingegen wusste es nur zu genau. Und die beiden Beamten, die an jenem verschlafenen Vormittag vor unserer Tür standen, mochten sie später noch oft gewünscht haben. Sie hätten niemals an dieser Tür geklingelt, wussten wohl auch zwischenzeitlich nicht, ob sie gleich die ganze Familie abführen oder aber sich nie wieder in die Nähe dieses Hauses wagen sollten. Was überhaupt konnten diese beiden Gestalten dafür, ausgerechnet Ilsa befragen zu müssen? Schleier war nun eben entführt und seit Schleier fort war, war jeder durch irgendetwas verdächtig, allen voran die Stövers, erste kommunistische Familie der Stadt, darauf gab Ilsa viel. Und hätten die beiden Beamten nicht bei uns geklingelt, wäre sie wohl höchst selbst aufs Präsidium gegangen, um sich über den ausbleibenden Besuch zu beschweren. Dass mein Vater aber die Tür öffnete an jenem Vormittag, weil Ilsa im Arbeitszimmer Wichtigeres zu tun zu haben meinte, war der letzte Fehler in einer Reihe immer fatalerer Fehler, die Ilsa ihm nicht mehr verzieh. Ein Autokennzeichen wurde ihm wie ein Urteil verlesen. Er nickte, er gestand, schließlich bot er gar einen Kaffee an und wusste doch nicht, weshalb der Wagen zu der Zeit an jenem Ort unter diesen Umständen gesichtet worden war. »Wo sind Sie denn an dem Abend gewesen?«, fragte der eine Beamte, und meinem Vater fiel nichts ein, erzählte nach, Freitag, Donnerstag, am Mittwoch soll das gewesen sein. »Haben Sie also den Wagen gefahren?«, fragte der Beamte weiter. »Oder haben Sie ihn verliehen?«, bot ihm der andere einen Ausweg. »Dann aber«, sagte der erste Beamte, »müssten Sie uns die betreffende Person nennen und zudem ein Alibi vorweisen können.« »In der Uni«, fiel es meinem Vater endlich ein, »bei einem Lesekreis 20 bis 22 Uhr.« »Vielleicht habe er den Wagen an einen Bekannten verliehen. Er sei sich nicht sicher, müsse nachdenken.« Und da sah der eine Beamte mich auf der unteren Stufe stehen und kürzte Vaters Gezausel mit der Bemerkung ab, »zu dem Kind gibt's auch bestimmt auch eine Mutter.« Mein Vater, erneut hastig und hilflos, gab Ilsa zu. Gab auch zu, dass sie nicht beim Lesekreis gewesen war, obwohl sie doch sonst immer beim Lesekreis erschien. Ilsa, ohne Kind auf dem Arm und in ihrem strengen Existenzialistenpullover, löste die Misere binnen weniger Minuten. Ob man hier verhaften wolle? Ob man es sich gut überlegt habe, denn sie, die beiden Beamten im mittleren Dienst, hätten doch gar keine Ahnung, was daraus folgen könne. Sie führten nur aus, was an anderer Stelle entschieden worden sei. Mitdenken habe noch niemandem geschadet. Und am Ende müssten auch sie um die Stabilität des Systems fürchten, in dem sie lebten. Und sie lebten doch gut. Sie liebten doch die Eintönigkeit, die sie umgab. Und wollten sie etwa, dass alles zusammenbrach, ihre Sparkonten, ihre Doppelhaushälften, ihre Ehen, nur weil jemand im Gefängnis zur Legende wurde? Ilsa brauste auf. Ilsa führte vor, Ilsa zitierte und zeterte und verwickelte die Beamten in ein harsches Gespräch über die Wirkung von Gefängnisschriften, malte aus, wie Märtyrer entstanden und welche Kraft sie entfalten konnten. Aber was mussten? Wob Nebensätze von stupender Länge ein, dass den armen Beamten mindestens die Ohren, wenn nicht gleich auch Nase und Wange glühten, und sie entließ die beiden mit der trockenen Bemerkung, nichts gelesen, aber schon verbeamtet. Mein Vater erholte sich nie wieder von diesem Besuch. Ilsa zeigte sich entschlossen, einen vor der Staatsmacht so kümmerlich eingeknickten Menschen nicht länger neben sich zu dulden. Und die Tage in der gemeinsamen Wohnung waren gezählt. Ich stand oben am Treppengeländer, als mein Vater mit 2 Koffern floh. Ilsa begutachtete die Szene, sah dann hinauf zu mir. »Nicht mein Kind mit normaler Größe hast du zu Wege gebracht. Mit dir war wirklich nichts anzufangen, Bernd Stöver.« Dankeschön.
Ja, wunderbar. Frau Bossong, vielen Dank für die Einblicke. Ich war jetzt sehr gespannt. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, 36,9 Grad. Ihr neues Buch ist so ganz klar pro Person in die Kapitel unterteilt, wie sie uns da einführen. Ich denke, man hat jetzt ein schönes kleines Tableau erkennen können in ihrer Geschichte und fantastischerweise einen meiner Lieblingssätze, noch nichts gelesen, aber schon verbeamtet. Und ja, also ich finde es ja wirklich einen schönen Schreibstil. Ilsa, finde ich, kommt hier eigentlich ziemlich cool weg, finde ich. Aber an sich sind ja ihre Frauencharaktere schon, ja, sie kommen nicht wirklich gut weg, vor allem natürlich aus dem Blick von Herrn Stöver, auch seine fast Ex-Frau Hedda, seine Mutter Ilsa. Und auch, wie Sie ja schon beschrieben haben, die Schwestern Schuch, die sich um Antonio Gramsci ja drehen, könnte man fast sagen. Ist ja auch, vor allem diese Eugenia, schwierig zu sehen. Haben Sie so ein bisschen diebische Freude daran, als Autorin die Frauen dann so ein bisschen böse darzustellen?
Ja, ich meine, die, also zumindest 50% der Männer kommen ja auch nicht so gut weg, nämlich Anton Stöver.
Oh ja, das stimmt.
Also ich wurde auf jeden Fall auch schon gefragt, ob ich so ein schlechtes Männerbild hätte. Aber nein, die Frauen, zumindest in den Stöver-Passagen, die werden ja durch seine Brille gesehen. Und Anton Stöver ist gesegnet mit der Gabe, dass er eigentlich alle Menschen deutlich negativer sieht als sich selbst. Also er selbst ist der Held, umgeben von Idioten. Das heißt, die so wie Hedda aus seiner Sicht wegkommt, ist sie ganz sicher nicht. Man kann sagen, dass man ihr ein bisschen mehr Selbstständigkeit wünscht und diesen Typen längst hätte hochkant aus der Wohnung werfen sollen. Das hat sie ja auch nicht gemacht. Ja, zumindest, sie haben einen Sohn zusammen und sie fühlt sich da noch einigermaßen verantwortlich, irgendwie diese Ehe zusammenzuhalten. Aber eigentlich ist sie, ich glaube, das wird eigentlich auch in diesen Streit, es gibt auch relativ viel Ehestreit da drin, also viel nicht, aber so ein paar Szenen, und ich glaube, in den Passagen wird eigentlich schon deutlich, dass sie ihm das Wasser reichen kann, nicht nur reichen kann, sondern er ihr eigentlich das Wasser nicht reichen kann und seine Vergretztheit so dagegen, wie so ein kleines Rumpelstilzchen dagegen antobt. Und die Schuchtschwestern in der Tat, also es sind ja drei unterschiedliche Frauen. Eugenia Schucht ist mir persönlich auch nicht besonders sympathisch, weil sie mir zu Lenin treu ist, später auch zu Stalin treu. Sie ist dann in der Zeit, also als Stalin an der Macht war, drängt sie ihre Schwester dazu, die Verbindung zu Antonio Gramsci abzubrechen. Also sie ist sehr parteihörig, ist mir einfach eine sehr fragliche Figur. Und Tanja und Julia sind mir sehr sympathisch. Eigentlich sind nur beides Frauen, die sehr labil sind, also die tatsächlich psychisch extreme Probleme haben. Julia Schucht leidet an Depressionen, ist auch immer wieder in Behandlung. Tatsächlich, es wirkt eigentlich ein bisschen absurd, in psychoanalytischer Behandlung. Also für mich ist das so der Inbegriff des Bürgerlichen und sie da in postrevolutionären Russland auf der Couch liegend, finde ich, ist irgendwie ein seltsames Bild, aber tatsächlich immer wieder in Behandlung. Und auch Tanja geht eigentlich, sie hat den Kontakt zur Familie abgebrochen, geht ihren sehr eigenen Weg. Also das ist als junge Frau alleine in Italien zu bleiben in der damaligen Zeit, als Migrantin, um ihr Studium abzuschließen, finde ich schon sehr
mutig, ja.
Eigen. Mhm. Und geht dann aber wirklich auch an die Grenze ihrer Belastbarkeit in der Zeit, als sie sich in den 10 Jahren um Antonio Gramsci im Gefängnis kümmert. Also sie ist diejenige, die in Italien vor Ort ist, die immer wieder mit Antonio Gramsci spricht, ihn trifft und sowohl sein Verfall, sein Abbau, die Unmöglichkeit, ihn aus der Situation rauszuholen, höhlt sie ziemlich aus. Er ist auch, muss man sagen, ab und an wirklich aggressiv ihr gegenüber, auch in den Briefen, also schnauzt sie ziemlich an. Man kann das verstehen, er ist in einer absolut angespannten Situation, in einer schrecklichen Situation, dass er dann nicht der Ausgeglichenste überhaupt ist, kann man nachvollziehen. Trotzdem kriegt sie da auch einiges ab. Aber ich glaube, so für mich sind Tanja und Tatjana, also Tatjana ist die vorhin durchs Bild lief auf dem Weg zum Instituto Gramsci, das sind eigentlich so meine beiden liebsten Figuren in dem Buch. Und Tatjana ist leider von meiner Lektorin ein bisschen zusammengekürzt worden.
Ah, das heißt,
dauerlicherweise, es gibt so einen Off-Text noch. Vielleicht mache ich den auch noch mal irgendwo publik. Aber da gibt es noch ein bisschen mehr. Also da ist ja auch noch mal eine sehr viel stärkere politische Figur, die in Italien der Jetztzeit politisch agiert.
Genau, das wird ja eigentlich dann so im letzten Drittel nur so ein bisschen angedeutet, ihre Position. Genau. Also ich denke, jetzt bei Ihren Ausführungen kann man das schon sehr gut hören. Also was mich sehr fasziniert hat, das haben Sie ja auch mal von sich gesagt, Sie möchten, das ist auch bei dem Buch 36,9 Grad der Fall, Sie lassen Ihre Figuren gehen. Sie kreieren ein offenes Ende. Da komme ich jetzt als Filmtante. Die meisten Filme mit offenem Ende sind schon mal unglaublich stark. Es gibt ein besonderes Gefühl, was man am Ende hat. Natürlich wissen wir, was mit Gramsci passiert. Aber Herrn Stöver oder seine Situation sogar noch in Rom, fällt Ihnen das nicht schwer? Also müssen Sie sich so ein bisschen zwingen, den Stift zur Seite zu legen? Oder sagen Sie ganz klar, ich höre jetzt auf, damit die Geschichte offen enden kann? Also ja nicht nur in diesem Buch jetzt.
Nee, eigentlich, also ich glaube, ich weiß schon immer sehr genau, wo es zu Ende ist für mich oder wo die Geschichte für mich zu Ende ist. Und auch in dem Fall gab es frühere Fassungen eines Schluss. Aber so als ich den hatte, war mir plötzlich klar, so muss es sein. Also das ist für mich der Moment.
Ihre Figuren dann gehen lassen, genau, obwohl sie so viel damit gearbeitet haben.
Ja.
Okay. Also, was mich auch noch sehr fasziniert hat, ist natürlich ihre sprachliche Fähigkeit. Und was ich auch interessant fand, ich denke, das konnte man jetzt schon so ein bisschen erahnen in diesem Buch, falls Sie es jetzt noch nicht gelesen haben sollten, so in Gramsci oder in seiner Geschichte, es kommt der Faschismus durch, es kommt der Nationalsozialismus durch. Sie haben früher das Buch geschrieben, Webers Protokoll, da ist es auch Thema. Das heißt, das Böse ist da. Natürlich, kein Mensch ist perfekt, das zeigen Sie auch. Jeder hat seine guten, schlechten Seiten. Und da musste ich dran denken und bin da schön drüber gestolpert, dass ja Ihre Magisterarbeit das Thema hatte, Inszenierung des Bösen bei David Lynch. Und dann habe ich mir gedacht, also bei ihm finde ich das sehr präsent. Wie haben Sie Ihre Magisterarbeit, die Position des Bösen, umgesetzt in Ihre eigenen Geschichten, wo das doch ganz wichtig ist und unterschwellig da und die Person und ihre Geschichten prägt?
Ja, bei David Lynch ist es ja, es gibt so zwei Formen des Bösen bei David Lynch. Einmal die klare, offene Aggressivität, so Wild at Heart zum Beispiel, da gibt es eine sehr brutale Szene relativ am Anfang.
Mit dem Motorradfahrer?
Da wird jemandem der Kopf eingeschlagen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Motorradfahrer ist.
Der dann so, oder dann, na nee, egal.
Aber jedenfalls ist es also sehr, sehr offensiv, sehr offen. Und überhaupt, da gibt es auch noch so einen Typ mit so Goldzähnen, der eine Frau sehr unangenehm bedrängt, und die Protagonistin. Also da ist es sehr, sehr sichtbar. Und dann gibt es natürlich das mystische Böse bei ihm. Mhm. Also was man bei Twin Peaks hat oder auch im Prinzip bei Lost Highway, Mulholland Drive, also dieses nicht greifbare, wo das Unheimliche auch aus dem nicht greifbaren resultiert. Also in Lost Highway gibt es diese Bedrohung, es ist ein Pärchen, sie sind zu Hause und sie bekommen dann Videos zugeschickt, wo sie sich selbst sehen aus einem Winkel, was eigentlich unmöglich ist, da einzusehen. Also da kann niemand gefilmt haben. Und dieses, dass das Böse nicht zu verorten ist, das macht es eigentlich noch viel, viel bedrückender. Und ich kann schwer sagen, inwieweit ich das, also ich habe es jetzt nicht sozusagen
bewusst
oder da Anleihen genommen, aber also natürlich gibt es einen Grund, warum mich genau sowas interessiert, warum ich nicht irgendwie über die Künstlichkeit in der Welt von David Lynch geschrieben habe oder Musik oder was weiß ich, was er hätte auch was anderes schreiben können, sondern das Böse in dem Sinne hat mich schon fasziniert oder eben also die Frage, wie wir überhaupt damit umgehen, wie wir es benennen, also überhaupt der Begriff des Bösen hat überhaupt auch erst seit ein paar Jahren, Jahrzehnten, ja eher Jahren Hochkonjunktur. Vorher hat man da andere Worte für genommen. Und diese klare Benennung, die Verkörperung, also als was wird das Böse verkörpert? Bei mir ist es natürlich meistens historisch angebunden. Also Webers Protokoll ist eigentlich auch sowohl Nationalsozialismus wie Faschismus. Es ist ein deutscher Diplomat in Italien der 30er, 40er Jahre. Also auch da diese beiden Strömungen, aber jedenfalls immer ein zeithistorischer, politischer Einschlag. Das hat David Lynch in dem Sinne nicht. Und aber trotzdem, ja, also ich denke, dass ich danach gesucht habe bei ihm, hatte eben einen gewissen Grund.
Mhm. Ja, eben genau. Und wenn wir jetzt gerade schon bei David Lynch sind, falls es Ihnen möglich ist, welches ist denn Ihr Lieblingsfilm davon?
Das ist schwierig, aber
Sie dürfen auch Top 3 nennen, also wir sind da ganz offen.
Top 3. Also auf jeden Fall, das ist zwar kein Film, aber ich nenne es trotzdem Twin Peaks, die Serie. Großartig, vor allem die erste
das
Staffel.
Das abgeschnittene Ohr an weißen Kattenzaun, ja.
Ja. Und Mulholland Drive mag ich, glaube ich, schon sehr gerne. Ich kann eher sagen, welche Filme, eigentlich mag ich alle seine Filme, ich kann eher sagen, welche ich nicht so super finde. Empire war mir noch nicht, also habe ich zu wenig Neues gesehen oder das Neue zu wenig faszinierend umgesetzt. Und dann gibt es so einen ganz stillen Film von ihm mit diesem Mähdrescherfahrer.
Ach ja, ja, ja.
Rasenmäherfahrer.
Ja, der hieß doch dann auch im Deutschen so ähnlich. Mit dem, ja genau, der diesen langen Weg geht und fährt.
Das war jetzt, das ist ja auch ein sehr untypischer Lynch-Film. Eigentlich ist es dadurch auch wieder reizvoll. Da kommt, ehrlich gesagt, glaube ich, gar nichts Böses vor.
Nee, ganz überraschend. So. Ich war unterschwellig.
Ich hätte mich deswegen auch nicht so interessiert. Das sind so, aber ja, man kann in jedem Film eigentlich was sehr faszinierend, auch in Eraserhead, also die ganz frühen Sachen von ihm.
Also die waren praktisch alle komplett in ihrer Arbeit mit drin, oder?
Ja, Dune war auch nicht so meins, das ist so ein Science-Fiction-Ding. Also sagen wir mal Twin Peaks und Mulholland Drive.
Die Top 2. Also wer es noch nicht gesehen hat?
Genau.
Sie haben ja auch mal in einer Radiosendung, jetzt so ein kleiner Bogen zum Störfunk, ein bisschen über Musik, die Sie mögen, gesprochen und vorgestellt. Gibt es denn da gerade was, das haben Sie ja auch mal über Literatur oder über Schreiben gesagt, wenn es läuft, dann ist es wie gute Musik. Gibt es da gerade was, was Sie total gerne hören?
Ja, aber ich, also bei Popkultur trete ich immer irgendwie in so Fettnäpfchen und sage irgendwas, was schon seit Jahren out
ist. Wir können die Frage auch überspringen.
Und ich habe es nicht mitgekriegt. Aber im Moment, das ist so ein bisschen ein guter Freund von mir, mit dem höre ich das ständig und dann höre ich es irgendwie auch. Libertines ganz gerne, Pete Doherty. Und ich weiß gar nicht so genau. Ja, ich glaube wirklich, weil er es irgendwie mit so ganz viel Sentimentalität und Nostalgie auffüllt, habe ich da so ein bisschen nutznießerisch mich rangehängt. Und
haben wir euch auch erst wieder was gespielt, ist doch gut.
Ja, sehr gut. Also das bin ich noch nicht ganz, also zeitlich nicht ganz daneben.
Zum Abschluss jetzt von der Lesung würde ich gerne noch mal kurz darauf eingehen, dass Sie ja auch einfach politisch on air sind. Sie schreiben für die Taz, Faz, Zeit, Welt, hat ja Frau Berger vorhin schon angedeutet. Sie sind jetzt heute in einem Bundesland, in dem gestern gewählt wurde. Auch Baden-Württemberg hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und da war jetzt einfach von mir, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie da noch kurz vielleicht mit dem Berliner Blick oder auch Ihrer journalistischen Arbeit dazu so ein bisschen Ihre persönliche Auffassung kundtun würden.
Ja, also ich, wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet. Ich war gestern bei einer Wahlparty, so richtig Partystimmung war ja auch nicht, wobei ich bei sozusagen den vielleicht größten Gewinnern der etablierten Parteien war, der FDP. Die haben ja sozusagen es zumindest in zwei Landtagen wieder klar geschafft. Ich habe ab und an mal über die Berichte deswegen, also mich hat es einfach interessiert, es war ja abzusehen, wie die Wahlergebnisse sein werden. Mich hat es interessiert, wie die Stimmung bei einer Partei ist, die aus dem Nichts wieder zumindest so über die 5% rüber hüpft. Also eigentlich sich sozusagen als Wahlgewinner sehen kann, aber gleichzeitig eigentlich die einzige etablierte Partei ist, die sich freuen kann. Und inwiefern dann so eine Zersplitterung von Volksparteien, ein Erstarken von der AfD, inwiefern das die Stimmung dann doch deckelt. Und das war auch so. Also es ist denke ich, also ich habe das ehrlich gesagt so noch nicht erlebt, dass ja, also als diese FDP-Hochrechnung kam, haben alle gejubelt, als klar war, dass die über 5% kommen. Aber selbst beim Einbrechen der SPD und der Grünen waren die schockiert. Also das eigentlich klassischerweise, weiß ich nicht, vor 4, 5 Jahren hätte da wahrscheinlich in so einem Thomas Dehler-Haus alle noch gejubelt, juhu, die blöden Grünen sind weg und die SPD ist klein und so. Und da war es aber tatsächlich so, dass eigentlich alle nur bei den sehr hohen Zahlen der AfD ja eigentlich schockiert waren, erschrocken waren. Und ja, ich meine, ich habe gestern nicht gewählt, ich konnte gestern, also ich bin halt nicht wahlberechtigt hier. Ich stehe da eigentlich auch so ein bisschen noch ratlos davor. Ich hoffe, dass es irgendwie kluge Analysen in der nächsten Zeit gibt, was da eigentlich passiert. Ich glaube nicht, dass man das jetzt alles irgendwie auf einen Nenner bringen kann. Merkels Flüchtlingspolitik ist schuld oder was weiß ich. Also das ist alles, greift ein bisschen zu kurz, denke ich. Darüber haben wir auch vorhin schon geredet, inwiefern das Protestwahl ist, weil ich glaube nicht, dass man Wahl als Protestwahl bezeichnen kann, weil es ist eine Entscheidung für 4 oder 5 Jahre, je nachdem. Und das ist mehr als ein Protest, das ist ein verantwortungsvolles Handeln. Und wenn man sich für die Zeit für eine Partei festlegt, dann hat man das getan. Und eine Trillerpfeife kann man relativ schnell aus dem Mund wieder rausnehmen, die Stimme kann man aber nicht zurückholen. Ich weiß es nicht. Ich würde einfach sagen, wenn man Merkel zu weit links finde, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal die FDP empfehle, aber dann würde ich doch lieber die FDP wählen als die AfD. Aber ja, also ich finde es erstaunlich finde ich es eigentlich nicht, aber insofern, als dass man in ganz Europa halt ein gewisses Rücken nach zum Rechtspopulismus sieht. Und das ist jetzt offensichtlich auch in allen Bundesländern eigentlich hier auch so ist, obwohl es bislang mir schien, dass es da eine gewisse Hemmschwelle gibt. Aber die gibt es offensichtlich nicht mehr so ganz. Und das bürgerlich salonfähig werden von bestimmten Meinungen, ja, muss man, glaube ich, sehr genau schauen, was jetzt in der nächsten Zeit passiert, wie sich die Partei weiterentwickelt, wie sich die anderen Parteien dazu stellen und ja, welche Antworten man politisch, aber eben auch vielleicht in der Berichterstattung findet. Mhm. Also so viel, weiß jetzt nicht, wer von Ihnen als AfD gewählt hat. Aber wie gesagt, also wenn...
Wahrscheinlich eher niemand hier, würde ich sagen.
Ja.
Jetzt ist die Frage, zeige ich mich so schön mit Frau Bossong hier unterhalten. Gibt es denn noch Fragen aus dem Publikum, die jetzt noch anstehen? Oder haben wir alles wunderbar geklärt? Sie haben ja so schön zwischen den Kapiteln auch noch Ihre Geschichte von 36,9 Grad erklärt.
Ich hätte eine ganz banale Frage. Die 36,9 Grad, ist das denn die Körpertemperatur? Oder?
Das ist die Körpertemperatur, genau. Nee, bis 36,9 sind sie noch gesund. Ab 37 ist dann erhöht. Ja. Antonio Gramsci. Ja, eben nicht, aber das ist so das Einzige, was noch gesund ist. Ja, ich weiß nicht so genau, wenn, dann ist ja immer mein Verlag mit denen in Kontakt. Ich weiß, dass es Interesse gab. Ich weiß aber nicht, ob das Interesse so weit ging, dass sie dann endlich auch mal die Rechte gekauft haben und eine Übersetzung machen. Eigentlich müsste es ja dahin. Und es gibt, soweit ich weiß, auch tatsächlich auf Italienisch keinen Roman über Antonio Gramsci. Es gibt ein ganz schönes Comic, das ist aber eher für Kinder, also über den kleinen Antonio Gramsci. Und das wird so, da wird so ein werden Kinder oder Schüler halt so ein bisschen rangeführt. Das ist ganz, ganz hübsch, aber es ist ja jetzt auch kein Roman. Und Ich muss auch ein bisschen das Instituto Gramsci in Schutz nehmen. Das kommt jetzt hier in dem Buch durch Anton Stövers Brille etwas schlecht weg. Das ist eigentlich ein ganz reizendes Institut. Ein bisschen umständlich, muss man sagen. Man muss immer einen Tag vorher sich da anmelden, mit einer E-Mail schreiben, welche Bücher man gerne hätte. Es ist nicht so, dass man da hingeht und sich einfach mal was ausleiht. Aber dann kommt man an und die freuen sich schon, dass man auch tatsächlich gekommen ist und nicht einfach nur die E-Mail geschrieben hat. Und da haben sie die Bücher für allem bereit. Und das ist also wirklich sehr, sehr nett da. Aber eigentlich müsste es wirklich mal ins Italienische kommen. Aber vielleicht wollen die Italiener sich auch nicht von einer deutschen Antonio Gramsci erklären lassen. Das stimmt auch wieder. Ja, also es gibt einen Enkel, der ist jetzt Jazzmusiker in Moskau.
Die Verbindung hat sich gehalten.
Genau, da gibt's auch YouTube-Clips von, kann man sich angucken. Ja?
Der Titel, haben Sie keinen besseren Titel gefunden?
Ja, ich bin der Meinung schon, aber mein Verlag war nicht der Meinung. Okay. Die fanden, also ich habe den, ich meine, es war schon mein Vorschlag. Aber ich war nach 24 Stunden nicht mehr ganz so überzeugt von dem Titel. Mein Verlag war nach 24 Stunden viel überzeugter als ich und war dann irgendwann total begeistert von diesem Titel. Ich habe sie dann nicht mehr davon abhalten können, den Titel zu nehmen.
Meine eigentliche Frage, ist es ein politischer Roman? Unsere Gesellschaft ist immer noch hochgradig entpolitisiert, nach meiner Beobachtung. Und ist es ein politischer Roman? Und kann man ihn lesen, ohne die Geschichte der europäischen Arbeiterbewegung etc. Zu kennen? Also Leute, die Gramsci und so Kropotkin nicht kennen. Also kriegt man das vermittelt oder muss man immer Wikipedia nachschlagen?
Also ich meine, es ist schwer zu sagen, weil ich es ja geschrieben habe. Es ist ein politischer Roman, aber nicht nur. Es ist auch ein Liebesroman, das muss ich schon dazu sagen. Also wenn Sie jetzt nur einen politischen Roman wollen, dann steht das da eben halt auch noch drin. Und aus meiner Sicht, also Sie müssen nicht vorher ein Semester Antonio Gramsci studiert haben, um den Roman zu lesen. Das ist schon wichtig, also das war mir auch wichtig, weil ich will ja nicht nur für die Leute über Antonio Gramsci schreiben, die den eh schon kennen. Man bekommt etwas von seinem Denken mit, es ist gleichzeitig aber kein Einführungskurs in Antonio Gramsci. Also es gibt bei Junius eine sehr schöne Einführung seit letztem Jahr zu Antonio Gramsci. Also wenn man wirklich nur die Theorie von ihm haben will, würde ich das Buch empfehlen. Aber es ist schon, dass es über die Arbeit, über die Theorie, über das Leben von Antonio Gramsci berichtet. Glaube ich, die Arbeit tatsächlich, diese Zerrissenheit zwischen privatem und beruflichem, aber auch der Blick auf die nachrevolutionäre Zeit in Moskau wichtig. Also Antonio Gramsci war ja durchaus kritisch auch, also schon überzeugter Kommunist und hat große Hoffnung daran gebunden, aber gleichzeitig kritischer als manche andere und hat bestimmte Schwierigkeiten vorausgesehen, die andere übersehen haben, also aber nicht gleich so ganz flammend, beziehungsweise hat die Revolution einfach nicht in dem Moment für erfolgreich beendet erklärt, in dem Moment, wo die Institutionen gestürzt waren, sondern hat einfach den langwierigen Prozess gesehen. Und ich denke, mein Blick ist natürlich auch der von heute. Mein Blick auf die Sowjetunion ist nicht ein rein positiver und ich sehe das aus heutiger Sicht nicht als der große Moment, wo plötzlich alles möglich wurde. Das heißt, es ist schon kritischer natürlich, als es jetzt ein Verfechter der Sowjetunion sehen würde. Das ist klar. Von daher ist es ein politischer Roman, es ist ein Liebesroman, es ist keine reine Biografie von Antonio Gramsci, beziehungsweise das, was über ihn gesagt wird, stimmt dann auch. Habe ich schon recht gründlich recherchiert.
Sehen Sie das als historische Möglichkeit, dass die KPI damals Mussolini verhindert? Hätte können?
Naja, die KPE ja gerade nicht. Also das Problem war, glaube ich, die Trennung von den Sozialisten. Also damit haben sie sich geschwächt. Also durch die Gründung der KPI sind die einfach in zwei Lager zersplittert. Die Sozialisten auf der einen Seite, die KPI auf der anderen Seite, haben dann so sehr untereinander gerangelt, dass sie eigentlich gar nicht sich nicht früh genug vereint haben, um gegen Mussolini als den Hauptgegner anzutreten. Ob es wirklich möglich gewesen wäre, ihn zu verhindern. Ich meine, Mussolini war ja auch mal Sozialist gewesen, ist dann da ausgetreten, also deutlich nach rechts gerückt. Das also kann ich nicht beurteilen, das kann wahrscheinlich auch nicht mal ein Historiker beurteilen. Das ist, aber ich denke tatsächlich, die Gründung der KPI war schon problematisch, weil dadurch eben das linke Lager zersplittert ist. Und man hat sich zu spät wirklich darauf verständigt, wie gefährlich der Faschismus und Mussolini ist und dass der einfach gefährlicher ist als die klassischen bürgerlichen Parteien, also als liberale Parteien oder sowas.
Wissen Sie etwas darüber, wie sich die Komintern um Moskau quasi dazu verhalten hat? Ich habe es noch so in Erinnerung, dass die quasi das abgelehnt haben, dass Gramsci diese Koalition letztendlich aufbaut.
Also es gab am Anfang war Gramsci durchaus von Lenin sehr hofiert, also er hat ihn sehr unterstützt, aber es gab diesen Moment, wo Gramsci halt einen anderen Weg eingeschlagen ist als der von Moskau vorhergesehen wurde, also sozusagen stärker gegen den Faschismus arbeitend, stärker gegen diese Bedrohung auf diese Bedrohung aufmerksam machen, das war Gramscis Weg und die KP in Moskau hat halt mehr auf die den rein revolutionären Weg als sofortiges Mittel gesehen. Und ich denke, dass Gramsci da nicht ganz falsch lag, aber zu wenig Möglichkeiten auch hatte.
Zufriedenes Schweigen? Gut.
Sie können auch gerne danach noch, wenn das Radio nicht mehr mit live dabei ist, Ihre Fragen stellen.
Genau. Ja, dann übergeben wir jetzt so ein bisschen ans Funkhaus und hier noch einen schönen Abend. Ich hoffe, Sie bleiben da. Bücher gibt es noch da drüben. Ne?
Gut. Ja, zu meiner Seite aus auch ganz, ganz herzlichen Dank, Katrin Weiß. Ich möchte aber auch nicht versäumen, dem Team vom Anlagencafé auch noch ganz, ganz herzlich zu danken. Holger Ströbel und Günther, die hinten stehen, das hier mitgemacht haben, uns toll unterstützt haben, hier diese Premiere mit ermöglicht haben. Ganz herzlichen Dank und eben auch dem Technikteam vom Radio Störfunk. Es hat ganz viel Spaß gemacht, war eine tolle Idee, hier das Radio mit einzuklinken. Die Buchhandlung aus Jander auch natürlich nicht zu vergessen, die auch mit im Boot ist. Der Büchertisch ist da. Wenn Sie noch weiter eintauchen wollen in die Welt von Antonio Gramsci und Anton Stöber, also mir persönlich hat eben genau diese Mischung sehr, sehr gut gefallen aus historischem. Ich habe durchaus immer mal wieder bei Wikipedia und sonst wo nachgeschlagen, habe da sehr viel mitgenommen. Mochte aber auch sehr diese persönliche, menschliche Ebene, diese Liebesgeschichte, Geschichten, die da verwoben sind. Also ich kann es nur empfehlen. Und ja, danke fürs Kommen. Kommen Sie auch zu den nächsten Lesungen wieder, wenn es wieder heißt, Literatur live. Und einen schönen Abend noch.
Musik hier live aus dem Anlagencafé und wir verabschieden uns mit dieser Absage. Das war eine Sondersendung heute, zur Abwechslung mal nicht das Super-UFO, sondern die Lesung von Nora Mbosong aus dem Anlagencafé. 36,9 Grad hat sie gelesen. Das Buch, wer jetzt hier sich noch aufmacht ins Anlagencafé, kann hier auch noch erworben werden. Und ab nächste Woche Montag gibt es dann wieder das gewohnte Kinoprogramm mit Katrin und Wolfgang. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss bis nächste Woche zum Super-UFO. Nächste Woche Montag, 19 Uhr.
This is all there is. The pictures in his mind arose and began to breathe. And all the gods and all the worlds began colliding on a backdrop of blue. Step, but then felt tired. He said, "All right."